Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, so ein März ist schon was Spannendes. Da letztes Wochenende war traumhaftes Wetter und wir konnten draußen sitzen und man denkt so fast, jetzt können wir nur noch die kurzen Sachen rausholen und dann überrascht uns der Winter. Das wird uns ja noch die nächsten 6 Wochen so bleiben, dass wir März und April mal schöne warme Tage und dann wieder kaltes haben. Aber wie schön, dass wir beieinander sind und echt die Wärme, Liebe Gottes spüren dürfen und da uns auch auftanken dürfen bei Gott. Das ist so gut. Danke, liebes Lobpreisteam, für den Lobpreis. Es ist echt was Besonderes. Ja, letzte Woche habe ich mich mit der Anna unterhalten. Ihr Mann ist ja Soldat beim US-Militär. Und dann haben wir gesagt, habe ich gefragt, wo geht's denn hin als nächste Station? Und dann habe ich gleich vorneweg, vielleicht nach Hawaii. Und dann sagt sie, ist interessant, dass du sagst, wir überlegen, ob es vielleicht Richtung Hawaii gehen wird, wo es hingeht. Also wir melden uns dann für einen Gemeindeausflug an und kommen mal, wenn es denn soweit wäre, so übers Wochenende. Das schauen wir mal. Vielleicht könntest du ja so ein Kriegsschiff organisieren von Hamburg nach Hawaii, irgendwas, wo wir sicher rübergeleitet bekommen. Heute Morgen möchte ich da weitermachen, wo wir vor 2 Wochen, also wir sind in der Predigtreihe und ihr wisst, vor 2 Wochen haben wir uns diesen Spagat angeschaut zwischen Glaube und Werke, zwischen Glaube und gute Werke. Und kurz, was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet, was wir glauben. Und Werke bedeutet, was wir tun. Und die Frage, die sich uns gestellt hat, ist, was bedingt das andere? Und da gibt's nämlich die, und das war, denke ich, im Mittelalter, kurz bevor Martin Luther quasi die Reformation angestoßen hat, eigentlich genau das, dass die Menschen versklavt waren und in der Knechtschaft waren, dass sie irgendwelche Dinge bringen mussten, um irgendwo vor Gott angenommen zu werden. Und manch einem wäre es auch heute noch lieber, er wüsste, ich müsste nur auf den Knien bis nach Rom rutschen und dann hätte ich Versöhnung mit Gott und die Leute würden das lieber fast machen, weil sie wissen, da kann ich mich drauf verlassen. Das wird zwar hier zumindest von Babenhausen aus ziemlich weit sein, aber das wäre zumindest was, was ich erreichen könnte. Und Glaube sagt aber, ich vertraue nicht auf die Werke, die ich selber tue, sondern ich glaube, dass jemand anders für mich bezahlt hat. Wir haben hier so ein Kreuz stehen, das erinnert uns immer dran. An dem Kreuz hat Jesus für alles bezahlt. Das Letzte, was Jesus am Kreuz von Golgatha ausgerufen hat, war, es ist vollbracht. Bedeutet für uns, kannst nichts mehr hinzutun, musst nichts mehr machen. Und die ganzen Textstellen, Epheser 2, Vers 8 und 9, heißt es, aus eigener Leistung kannst du bei Gott nichts erreichen. In Titus 3, Vers 5, er rettet uns nicht aus Werken, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und gleichzeitig die Spannung, dass Jakobus dann sagt, ja, wie ist es jetzt? Heißt es, dass du, ein Nachfolger Jesu, dich an nichts mehr halten musst? Und dann sagt er, heißt es denn, dass du, der du die Gnade am Kreuz erfahren hast, quasi keine guten Werke mehr aufzeigen darfst oder sollst? Und dann sagt Jakobus ist da echt sehr hart gewesen, und er sagte, Joachim, wenn du meinst, dass es nur aus Gnade ist und es keine Werke deiner Frau einen Blumenstrauß oder ähnliches bringt, dann sage ich dir, Ich zeige dir meine Liebe zu meiner Frau, also nicht ich, David, sondern Jakobus. Ich zeige dir meine Liebe, weil ich ihr ständig einen Blumenstrauß schenke. Aber wenn du meinst, es muss nicht mehr sein, einen Blumenstrauß zu schenken, dann hast du offensichtlich deine Frau nicht lieb. Das geht nun Joachim was an. Und heute wollen wir an dem Punkt weitermachen und wir fragen uns, wie steht das Verhältnis zwischen Glauben an Christus und den Forderungen, die wir im Gesetz des Mose finden? Ich möchte schon mal vorab die Antwort geben und das dann belegen. Und zwar, wenn ein Mensch an Christus gläubig geworden und gerettet ist, hängt seine Gerechtigkeit nicht mehr davon ab, ob er sich ganz oder teilweise an das Gesetz des Mose hält. Das muss jetzt mal bei uns, ihr merkt jetzt auf. Und das ist nämlich echt spannend, weil wir müssen Folgendes beachten. Das Gesetz des Mose ist eine vollkommene Einheit. Das gibt's nur entweder ganz oder gar nicht. Das ist ein in sich abgeschlossenes Regelwerk. Und als solche Einheit in Johannes 1, Vers 17 heißt es nämlich, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit kam durch Jesus Christus. Also es ist durch Mose nicht nur ein Teil, nicht ein Extrakt, nicht eine Ergänzung, sondern es ist alles durch Mose gegeben. Das ist eine komplette Einheit. In Römer 5, Vers 13 heißt es, ja, die Menschen sündigten schon, bevor ihnen das Gesetz gegeben wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird dies nicht als Schuld angerechnet. Und doch herrschte der Tod über alle Menschen von Adam bis Mose, auch wenn sie kein ausdrückliches Verbot Gottes missachteten. Wie Adam es tat, der auf Christus hinweist, der noch kommen sollte. Zwei Begriffe sind hier interessant. Und zwar, es legt Zeitabschnitte vor. Da gibt's einen Zeitabschnitt, das heißt, bevor das Gesetz gegeben wurde und von Adam bis Mose. Wusstet ihr oder habt ihr schon mal realisiert, dass es, als Adam von Gott geschaffen wurde, gab es noch gar kein umfangreiches Gesetz, sondern nur ein einziges Verbot. Wer weiß, was dieses Verbot war, Theo? Also, ja, die Hessen denken, das wäre ein Apfelbaum, weil die immer nur an Appleboy denken. Das war ja einfach nur ein Baum mit einer Frucht. Und es hieß, von dieser Frucht sollst du nicht essen. Anders, das Gebot war, ihr dürft von allem essen, nur nicht von dem Baum. Das realisieren wir gar nicht, weil wir sehen nur das Verbot. Aber wenn du 5 Millionen Bäume in einem Garten stehen hast und von einem sollst du nicht essen und dann zu denken, oh, was für eine Einschränkung. Das wäre so, als würde ich sagen, bei allen Haustüren in Babenhausen darfst du klingeln und die werden dich offenherzig begrüßen und dir Gutes tun, nur nicht bei der Ziegelhüttenstraße 29 zum Beispiel. Da nicht, dann würde ich doch sagen, hey, ich habe überhaupt gar keine Einschränkung in Babenhausen. Ich komme ja gar nicht dazu, alle Häuser anzuklingeln und mir Gutes tun zu lassen. Aber das war nur dieses eine Gebot, das es gab, bis Mose. Das ist ein Riesenzeitabschnitt. Es gab keine anderen Gesetze, die Menschen beachten sollten. Er befahl den Menschen, so heißt es in 1. Mose 2, Kapitel 2, Vers 16, 17. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von dem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und als Adam dieses Gebot übertrat, ergriff die Sünde vom Menschen Besitz. Adam und all seine Nachkommen. Wisst ihr, der Beweis dafür, dass alle Menschen seither mit der Konsequenz der Sünde leben müssen, ist, wir müssen alle sterben. Es kann dir kein Mediziner wirklich erklären, warum der Mensch stirbt. Es kann dir nur jeder genau erklären, wie dieser Alterungsprozess stattfindet und dass das quasi sich ja wiederholt bei jedem Menschen und mit größeren Schwankungen des Alterdifferenzes irgendwann der letzte Atem passiert und dann ist fertig. Aber dass das so ist, erkennen wir, aber warum das so ist, das weiß bis heute kein Mediziner. Das ist ähnlich wie Energie. Es kann kein Physiker dir genau erklären, was Energie ist. Es kann dir aber jeder Physiker erklären, wie Energie zu berechnen ist, was damit entsteht und so die ganze Zusammensetzung. Aber was Energie an sich ist, kann dir keiner erklären. Das ist höchst interessant und schlussendlich das Geheimnis liegt bei Gott. Aber zurück zu Mose, zur Sünde, zu Adam und zur Sünde. Seitdem sind wir Menschen alle des Todes. Und von der Zeit von Adam bis Mose gab es kein Gesetz, das Gott der Menschheit geoffenbart hätte. In Johannes 1, Vers 17 habe ich schon gelesen, heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Angefangen mit zwei Steintafeln, mit 10 Wörtern, jeweils 5 Wörter auf einer Steintafel, für uns bekannt als die 10 Gebote. Und darüber hinaus dann in den Büchern 2. Mose bis 5. Mose, also in Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium stehen sämtliche Gesetze drin. Und auch danach, nach diesen 4 Büchern Mose, 2. bis 5., wurde nie mehr ein Gesetz hinzugefügt. Das war ein in sich geschlossener Komplex. Wusstet ihr, das Gesetz des Mose, das Israel gegeben wurde, bestand also im Gesamten aus 365 negativen Geboten und 248 positive Gebote. Ich erspare mir das jetzt, euch jede einzelne vorzulesen. Es sind insgesamt 613 Geh- und Verbote, die das Gesetz Mose beinhaltet, aufgeteilt in 3 Teile oder Abschnitte. Da gibt's einmal das moralische Aspekt, den bürgerlichen Aspekt und den zeremoniellen Aspekt. Moralisch ist, wie gehe ich mit der Frau meines Nachbarn um und so weiter. Bürgerliche ist Besitzverhältnisse, wie gehe ich mit dem Stier meines Nachbarn um. Und dann das Zeremonielle, wie opfer ich, um mich Gott nähern zu können. Und dass diese 4 Bücher Mose, 2. Buch Mose bis 5. Buch Mose, decken da also alle Bereiche des Lebens in Israel ab. 5. Mose 4, Vers 1 heißt es da zum Beispiel dann, nun, ihr Israeliten, befolgt die Gesetze und Vorschriften, die ich euch lehren will. Dann werdet ihr am Leben bleiben und in das Land hineinkommen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch geben will. Und es erobern. Fügt dem Gesetz, das ich euch gebe, nichts hinzu und lasst nichts davon weg, damit ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch verkündige. Die Israeliten waren gehalten, also das ganze Gebot zu halten und dem nichts zuzufügen und hinwegzunehmen. Wisst ihr, es ist auch so ein Trend immer wieder, kommen ja noch mal drauf, so eine Art messianisches Christsein Leid zu holen. Ich pick mir die Gesetze raus, die ich toll finde und die praktiziere ich. Und dann gibt's die anderen, die dann so mehr nicht nur Leid, sondern mehr heavy sind. Und dann gibt's die ganz Hardcore Gesetzesbewahrer. Und das geht gar nicht. Entweder du bist in allem oder du bist in allem schuldig. Das so sagt es das Alte Testament. Und so unterstreicht es auch das Neue Testament. In Galater 3, Vers 10 heißt es, im Neuen Testament, wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Und eine wichtige Tatsache in dem Zusammenhang ist, dass das Gesetz nur für einen kleinen Teil der Menschheit bestimmt war. Und zwar für das Volk Israel seit der Befreiung aus der Knechtschaft von Ägypten. Das war die Zeit, als diese ganzen Gesetze gegeben wurden. Es gibt nirgends in der Bibel den Hinweis, und das mag uns aufwühlen, aufrütteln, es gibt nirgends in der Bibel den Hinweis, dass es je Gottes Plan war, dass Heiden, ob ein Einzelner oder als ganzes Volk, in ganz oder in Teilen das Gesetz des Mose beachten sollten. Außer diese Heiden, die sich damals während der ganzen Führung des Volkes Israels ins verheißene Land, sich dem Volk angeschlossen haben und sich als Teil des israelitischen Volkes sahen. Also, drei wichtige Tatsachen. Das Gesetz wurde als eine komplette Einheit durch Mose gebracht. Das muss in der Gesamtheit befolgt werden. Und das Gesetz war nach göttlichem Plan nicht für Heiden vorgesehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber was ist mit den 10 Geboten? Stehen die nicht in der Bibel? Ja klar, stehen die in der Bibel. Nur du befolgst die gar nicht. Keiner von euch hat gestern den Sabbat richtig gehalten, geheiligt. Und den Sonntag als Sabbatheiligen tust du auch nicht, so wie es Mose in den 10 Geboten gegeben hat. Christen sind nicht unter dem Gesetz. So, und jetzt fragen wir uns aber, was bedeutet es für uns Christen? Was sagt uns das Neue Testament zu dem Verhältnis zwischen den Christen und dem Gesetz? Und da gibt es viele Bibelstellen, die darauf Bezug nehmen. Und in jeder Stelle finden wir eigentlich dieselbe klare Antwort. Die Gerechtigkeit eines Christen hängt nicht davon ab, dass wir das Gesetz befolgen, weder ganz noch in Teilen. Das ist echt ein, also gerne dürft ihr nachforschen und mir andere Bibelstellen aufbringen, wenn ihr die findet. Römer 6, Vers 14 heißt es, die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei. Und hier sehen wir, Gläubige sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Der Grund, warum die Sünde nicht über die gläubigen Christen, Macht hat, ist, weil wir unter Gnade und nicht unter Gesetz sind. 1. Korinther 15, 56, denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt, und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Je mehr wir uns anstrengen, das Gesetz zu halten, umso mehr werden wir uns der Macht der Sünde bewusst, die oft gegen unseren Willen herrscht. Und das macht die Sache echt total verzwickt für uns. Da merken wir doch, das bringt mich ja schier aus der ganzen Umlaufbahn, wenn ich dann anfange, mich an das Gesetz zu halten, fängt das Gesetz an, mir immer mehr schlechtes Gewissen zu machen. Und ich halte es schier nicht aus, egal wie stark ich mich anstrenge. Der einzige Weg, der Sünde zu entrinnen, ist, dass man aus dem Gesetz heraustritt und unter die Gnade kommt. Aus dem religiösen Frömmigkeit, ich muss irgendwas leisten, um vor Gott angenehm angesehen zu sein, aus diesem Stress herauszukommen und sagen, über den Weg des Gesetzes schaffe ich es nicht, ich schaffe es nur über die Gnade. Römer 7, Vers 5 und 6 steht, als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaft sogar, die zur Sünde und damit zum Tod führte. Interessant, das Gesetz entfachte die Leidenschaft noch, heißt es, hätte Gott damals nicht im Paradies gesagt, von allen Bäumen durfte er essen, nur nicht von dem einen Baum, so hätte ihn irgendwo ins Eck hinten reingepflanzt, die hätten den nie gefunden. Für die wäre gar keine Verlockung gewesen, um den herumzuschlawenzeln. Schade, warum ist denn das jetzt, warum ist der jetzt verboten? Der klingt doch echt gut. Das ist eine Riesenspannung. Erst durch das, dass das Verbot kam, ihr kennt das, Weihnachtskekse backen, okay, wir sind kurz vor Ostern, aber Weihnachten passt besser. Weihnachtskekse backen und dann zu sagen den Kindern, von diesen Keksen dürft ihr nichts naschen bis Weihnachten. Und dann werden die um diese Keksbox herumschlawenzeln und sehen, die Mama ist jetzt unten, die kriegt es jetzt gar nicht mit. Eigentlich könnte ich jetzt doch, hätte die einfach gebacken, beiseite gestellt. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so zur Lust geworden. Und hier ist es, die Leidenschaft wurde sogar noch entfacht durch das Gesetz, die zur Sünde und damit zum Tod führten. Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen, nicht wie früher durch die Einhaltung eines jeden einzelnen Buchstaben des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Als gläubige Christen sind wir von dem Gesetz losgemacht. Römer 10, Vers 4. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen. Was nimmt das an Druck raus? Was nimmt das an Krampf raus? Was bringt es uns eigentlich mal in eine Ruhe hinein? Sobald ein Mensch an Jesus gläubig wird, bedeutet das, dass er seine Gerechtigkeit nicht mehr durch das Erfüllen von Gesetzen bekommt, sondern durch Gnade. Merkt ihr was? Die ganze Bibelstellen sagen immer wieder das Gleiche. Es wird immer wieder daran deutlich gemacht. 2. Kolosser 2, Vers 16. Lasst euch deshalb von niemanden verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Ich selber komme ja aus einer katholischen Gegend mit einem sehr katholischen Kontext. Und da ist es so, dass freitags hat man einfach kein Fleisch gegessen. Das war bei denen Gesetz. Und die hätten dir auch noch gesagt, das steht in der Bibel, dass man das nicht darf. Und jemand, der früher Fleisch gegessen hätte, wäre verurteilt gewesen. Und wer von denen Fleisch isst, so geht's ja auch den Moslems, wissen die nicht, dass in der Geflügelwurst ganz viel Schweinefleisch drin ist, weil sie wenn sie den Beipackzettel nicht lesen, dann essen die Wurst ganz genüsslich. Aber wenn auf einmal der Beipackzettel, und dann steht da drin, sind ja fast 40% Schweinefleisch in der Geflügelwurst und in der Rindswurst, also, und dann auf einmal ist es eine Sünde. Und auf einmal verkrampft sich was und auf einmal zu denken, jetzt habe ich gegen Gesetz Gottes verstoßen. Und so aus diesem katholischen Kontext kenne ich das, dass man so verschiedene Aspekte, das darfst du als Christ nicht und du bist Verurteilter. Und hier sagt Paulus, lass dich deshalb von niemandem verurteilen, nur weil du bestimmte Dinge isst oder trinkst oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht. Auch der Sabbat wird hier erwähnt. Und wisst ihr, es ist echt spannend, ich beobachte in der christlichen Szene einen Trend, sich wieder Gesetzen zu unterwerfen und ganz besonders auch im Halten von Sabbaten. Da staune ich, dass sich Menschen, die meiner Meinung nach klar beim Verstand waren, die sich haben für Jesus entschieden und die dann auf einmal anfangen zu sagen, naja, so irgendwie scheint es mit dem Sabbat doch was zu sein, was Gott doch hinein... Da müssen wir halten. Ja, wie hältst du das denn? Ja, ich versuche da nicht Rasen zu mähen. Also, ja, das ist es doch nicht. Also den Sabbat zu halten ist doch viel mehr. Also und wo hörst du auf und wo fängst du an, den Sabbat zu halten? Früher hieß es ja, dann durften die christlichen Kinder nicht sonntags Fußball spielen, weil es ja heißt, den Sabbat heiligen. Erster Timotheus, ihr seht, das sind viele Bibelstellen, sollen uns auch Mut machen, auch selber nachzuhören, nachzulesen und zu studieren. 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 10. Wir wissen, dass diese Gesetze gut sind, wenn sie so verstanden und genutzt werden, wie Gott es wollte. Sie wurden jedoch nicht für den gemacht, der das Richtige tut, sondern für Menschen, die ungehorsam und rebellisch sind, die ohne Gott leben und sich in Schuld verstricken, denen nichts heilig ist und die alles Heilige entwürdigen, ja, die ihren Vater und ihre Mutter und andere Menschen töten. Diese Gesetze sind für Menschen bestimmt, die Unzucht treiben, für Knabenschänder, für Sklavenhändler, für Lügner, für Meineidige, für solche, die auf andere Weise der gesunden Lehre widerstreben. Paulus umreißt hier zwei Arten von Menschen. Der gerechte Mensch, der das Richtige tut, und auf der anderen Seite die, welche, die verstrickt sind in verschiedene Sünden. Zum Beispiel, es gibt ja also in Deutschland eins der schlimmsten Dinge, die wir Bürger oder im Land Lebende tun können. Das wirklich Schlimmste ist die Steuerhinterziehung. Und da gibt's viele Paragraphen, die diesen Bereich der Steuerhinterziehung dokumentieren, festlegen und ahnden und entsprechend mit Strafverfolgung belegen. So, das heißt, wenn ich keine Steuern hinterziehe, ist das Gesetz für mich völlig egal. Mir ist es egal, ob das Gesetz da ist oder nicht, weil ich ja, wenn ich keine Steuern hinterziehe, greift dieses Gesetz bei mir nicht. Also kann ich quasi leben wie jemand, der gar nicht unter diesem Gesetz lebt, weil es mich nicht betrifft. So voll cool. Jemand, der Lasso hatte letzte Woche davon erzählt, mit zu schnell fahren, Straßenverkehrsordnung. Das heißt, für mich, wenn ich mich ordentlich im Straßenverkehr verhalte, wenn ich die Dinge einhalte, ist es mir eigentlich völlig egal, ob es die Gesetze der Straßenverkehrsordnung gibt. Mich interessiert die Strafverfolgung gar nicht, wenn ich mich dran halte. Und dann kann ich leben und fahren wie jemand, der gar kein Gesetz hat. Merkt ihr, da ist, was für eine Freiheit entsteht da auf einmal. Das Gesetz ist nur für den Übertreter. Da kommen wir aber nächste Woche noch besser drauf zurück. Paulus unterscheidet also von Menschen, die das Richtige tun und anderen, die verstrickt sind in verschiedene Sünden. Und Paulus bekräftigt, dass das Gesetz nicht für solche bestimmt ist, die das Richtige tun, Da heißt es in Römer 8, Vers 14, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Da meint es nicht alle, die der Heilige Geist bestimmt, du, sondern die quasi unter dem Einfluss in der Leitung des Heiligen Geistes sind Kinder Gottes. Und das bedeutet, dass die wahren gläubigen Christen, Menschen, die gottgläubig sind, diejenigen sind, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Galater 5, Vers 18, doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Vom Heiligen Geist geleitete sind nicht mehr unter einem Gesetz. Und wisst ihr, was das für eine Freiheit hineinbringt? Ich möchte das Ganze, ich hebe es jetzt doch auf, stört wahrscheinlich euch nicht, aber mich. Ich möchte das mit einem Beispiel greifbar machen, zum Abschluss dieser Predigt, Gedankengang. Und zwar, stell dir vor, du bist in einer dir unbekannten Stadt und du hast ein Ziel, wo du hin möchtest. Bei uns war das vor 2 Jahren ungefähr, waren wir in Barcelona. Wir hatten eine Skizze an Straßenkarte und wir wollten zu dieser ganz berühmten Kirche in Barcelona, Sagrada de Familia. So, dann haben wir es nochmal für das Protokoll und für die Aufnahme. Zu der wollten wir hingehen, laufen, vom Hafen aus. Und wir haben eine Karte in der Hand gehabt. Okay, die war jetzt nicht extrem gut vom Maßstab her. Und doch ist es so, dass selbst eine noch so detaillierte, genaue Karte gibt dir jetzt quasi Anleitung, wenn du weißt zum einen, wo du bist, und wie du dort hinkommst, zeigt es die verschiedenen Dinge. Aber eine Karte lesen setzt voraus, dass du ja nicht nur willkürlich nach dieser Karte gehen kannst, das merkst du auch als Autofahrer, weil in der Karte ist manchmal gar nicht eingezeichnet, wo sind Einbahnstraßen, wo steht zwar dran, ich kann durchfahren, sind aber Begrenzungspfosten, dass es nur eine Sackgasse ist. Das heißt, du musst, um diese Karte folgen zu können, auch den Straßenverkehrsordnung als Gesetze komplett begreifen und du musst alles wissen, damit du nicht umgefahren bist und läufst dann immer noch Gefahr, dass du nicht abschätzen kannst, kommst du da wirklich hin. Und das Ganze ist ein extrem schwieriger, komplexer und mühsamer Aufwand, wenn du dort noch nie warst. So können wir diese Landkarte oder diese Straßenkarte vergleichen mit dem Gesetz Gottes. So ist das von Mose gegebene Gesetz eine Orientierungshilfe. Wo bist du? Was sind die Wege, die du gehen musst? Und du hast aber ein riesen Regelwerk zu halten und du weißt nicht sicher, wo ist jetzt endgültiges Ziel. Auf der Straßenkarte siehst du es aber in echt erreichen. Was uns leichter gefallen wäre, oder die andere Möglichkeit, ans Ziel zu kommen, wäre gewesen, zu sagen, ich hol mir einen ortsansässigen Tourführer. Jemand, der mich dorthin bringt. Und in dem Moment, wenn ich mich dem anvertraue, der sich wirklich auskennt, der alle Tricks kennt, der wirklich, also Tricks im Sinne von, wie man hier laufen muss, auf was zu achten ist, muss ich nichts wissen. Ich muss weder die Straßenkarte kennen, ich muss die Straßennamen nicht kennen, ich muss nicht mal die Himmelsrichtung wissen, gar nichts. Ich werde von dem an die Hand genommen und der führt mich dahin. Als ich mal in einer großen Firma mich vorgestellt hatte für eine Arbeitsstelle in der Produktionshalle. Und das war für mich damals eine ganz spannende Geschichte. Und zwar, ich sollte den Zuschlag bekommen, dort anfangen zu dürfen zum Arbeiten. Und dann hieß es, fahren Sie in die große Werkshalle, wo 500 oder 1000 Leute oder noch mehr arbeiten, und gucken Sie sich den Arbeitsplatz direkt vor Ort an. Und ich bin an den Eingang hingenommen worden, wurde von dem Betriebsmeister, der verantwortlich für 170 Mitarbeiter nur für seine zwei Produktionsbereiche, quasi an die Hand genommen, und bin in diese Riesenhalle verloren gewesen. Und er nahm mich und lief mit mir an den Platz, wo ich hingehen sollte, um zu sehen, wollte ich da arbeiten. Ich kann euch sagen, wenn dieser Meister nicht auf mich aufgepasst hätte, ich bin ja ein erwachsener Mensch gewesen, ich bin mit dem Auto dahin gefahren, ich habe eigentlich alle Sinne beieinander, aber hätte mich dieser Meister nicht an der Hand genommen und auf mich aufgepasst, ich wäre in diesen 15 Minuten mehrfach von irgendwelchen Gabelstaplerfahrern und anderen umgefahren worden, weil ich diesen Verkehr und diese ganze Logistik, die da war, nicht verstanden habe. Und ich lief da so und bin da aus dieser gelben Linie rausgelaufen, und er hat mich zurückgeholt, und tschu, ist schon wieder so ein mehrere Tonnen schwerer Stapler an mir vorbei. Das heißt, ich wäre das Tod. Wer sich da nicht an die Gesetze hält, ist tot. Definitiv tot. Und ich kannte die Gesetze nicht. Aber weil ich jemand hatte, der mich geführt hat, der hat mich sicher von A nach B und wieder zurückgebracht. Im Nachhinein dachte ich mir dann damals, dass ich den Job gekriegt habe, wundere mich echt. So blöd, wie ich mich da angestellt habe. Wie wichtig ist es, und jetzt hier, wenn wir begreifen, der Heilige Geist ist dieser Tourguide, der zwar die Tricks kennt, aber nicht Illegales. Der zwar die Wege genau kennt, aber nicht das Gesetz aushebelt. Der weiß, wo du wie dich verhalten sollst. Und jetzt ist dieser der Appell, dass unsere Nachfolge zu Jesus, dieses sich gerettet wissen, wir uns nicht dadurch erarbeiten, indem wir jetzt die 613 Gesetze auswendig können und in jedem Bereich unseres Lebens anwenden wissen, sondern dass wir intuitiv auf die Leitung des Heiligen Geistes achtet, der intuitiv weiß, wo ist es wichtig, auf spezielle Dinge einzugehen. Ein banales Beispiel, wenn du Speise zubereiten sollst, war im Gesetz des Mose, dann ist es wichtig, vorher die Hände zu waschen, gewisse Reinigungsriten zu machen. Das heißt, normalerweise, wenn ich unterwegs war im Haus, dann ist es vielleicht, und ich nicht gerade noch die Toilette sauber gemacht und sonst irgendwas, dann ist es eigentlich gar nicht wirklich tödlich, wenn, und auch nicht unangenehm, wenn ich so meine Pommes und mein Hamburger mit den Fingern esse und die Finger noch abschlägt. Das wird mich wahrscheinlich nicht umbringen. Wenn ich aber in einem Bereich gearbeitet habe, wo es richtig mit Batteriesäure und Ähnlichem zu tun hatte und wo Gefahr lauert, ist es gut, sich vorher die Hände zu waschen, um nicht des Todes zu sein. Das heißt, wenn ich unter der Leitung des Heiligen Geistes bin, will er mich intuitiv richtig leiten, und dass mir nicht Schaden passiert und ich vor allem ans Ziel komme, weil über das Gesetz werde ich nicht ans Ziel kommen. Der gläubige Christ lässt sich einfach vom Heiligen Geist leiten, und er braucht nichts anderes zu tun, außer seinem Führer zu folgen. Und wenn Gott nie erwartet hat, bevor ich den Satz vollende, weil das ist mein letzter Satz der Predigt, doch mal nochmal kurz. Wenn das bedeutet für uns, Christsein, Nachfolge zu Jesus, hat nichts mit einem Regelwerk der Bibel zu tun. Und darum werden wir unseren Menschen, die hier in den Gottesdienst kommen, nicht die Bibel um die Ohren hauen und sagen, 613 Gesetze erstmal auswendig lernen, sondern wir möchten jeder von uns mehr unter die Leitung des Heiligen Geistes kommen, um intuitiv richtig zu handeln. Und das eine ist, was ich tun kann, Regeln auswendig lernen. Aber das andere, wonach sich Gott sehnt, ist die Beziehung zu den Menschen. In Beziehung zu sein. Und ich kann euch sagen, ich habe das Gefühl damals gehabt mit dem Meister, ich war froh, dass dieser Meister in einem engen Berührungskontakt zu mir war. Und deswegen bin ich heute noch hier. Ich übertreibe das nicht, das war so gefährlich. Das war so krass. Und da denke ich, ihr lieben Menschen, das soll uns anreizen, sagen, ich möchte den Heiligen Geist noch viel mehr kennenlernen. Ich möchte den Geist, den Jesus uns doch zugesprochen hat, den er uns verheißen hat, noch viel mehr kennenlernen. Ich möchte den Heiligen Geist kennenlernen, der mir Jesus noch viel mehr groß macht, eine Erlösungstat, die mich doch in die Freiheit hineinsetzt, möchte noch viel tiefer eintauchen. Und ich mag dir Mut machen, der du noch keine lebendige Beziehung zu Jesus hast, der noch denkt, Christsein hat was mit zu tun, gewisse Regeln zu befolgen, dies oder jenes zu machen, um mal vor Gott zu stehen, zu sagen, du hast es super gemacht, über den Kopf streichelt. Das schaffen wir nicht aus dem Regelwerk. Aber aus der Gnade, Jesus, ich glaube an dich. Du hast am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Ich muss mich nicht versklaven bei den Regeln. Ich muss nur intuitiv richtig gehen unter der Leitung des Heiligen Geistes.